Hey, mach mal das Radio an.
Ja, Moment.
Und da haben wir auch schon unseren nächsten Anrufer in der Leitung. Hallo, wer bist denn du?
Hallo, ja, mein Name ist Paul Pinkepunk und ich habe mir einen Serverschrank aus 1337 Kilo Hack, also halb und halb, Bio natürlich, geformt und habe das Ubuntu-Logo aus Senf auf die Seite gemalt. Ich kann sowas keinem erzählen.
Wie bitte? Du hast was gemacht?
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Themenabend Ich bin kein Roboter. Ich darf auch schon unseren ersten Anrufer Dave begrüßen. Hallo Dave.
Hallo. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ich habe gestern versucht, einen neuen Account auf X zu erstellen. Und seitdem zweifle ich.
Mach aus. Heute läuft nichts Gescheites.
Okay.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen, Folge 60 vom Wartungsfenster vom 22. Mai 2024. Mit mir dabei mein Domian.
Die Claudia.
Ich bin der Patrick, Glück auf.
Hallo zusammen.
Ein etwas ungewöhnliches Intro. Der ein oder andere mag einige Stimmen oder
Tracks
wiedererkannt zu haben. Behaltet das mal im Hinterkopf.
Schön die Augen offen halten.
Ja.
Die Ohren.
Wie geht es dir?
Ja, wir runden schon wieder, ne? Folge 60.
Folge 60.
Mhm. Mann. Hat man irgendwann mal ein Hobbyprojekt angefangen, ne? Und ich dachte damals noch so, ach ja, komm, machst du mal ein, zwei Mal mit.
Das ist tatsächlich so, ne? Wir haben am Anfang noch gedacht, so, ja, keine Ahnung, wir schaffen irgendwie das alle zwei Wochen mal und ne, versuchen mal, wie das so geht. Wir haben diesen Gedanken ja schon länger vor uns hergetragen. Wir sind ja, glaube ich, ein Jahr lang oder so damit schwanger gegangen.
Du vielleicht noch sogar länger.
Genau, ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger, genau. Und ja, wir machen das jetzt quasi schon 60 Folgen oder 120 Wochen.
Genau, im Schnitt 120 Wochen, genau.
Ja, was machen wir denn bei der Folge 100? Fangen wir irgendwann an mit Live-Shows?
Wir müssen uns jetzt schon mal für Folge 100 überlegen. Live-Shows.
Live-Shows ist doch auch jetzt so ein Ding bei Podcasts.
Ja?
Ja, also ich sag mal nur mal methodisch inkorrekt oder ne, das Universum, Lage der Nation, ja, die haben regelmäßig Live-Shows.
Ich weiß nicht, ob ich mich das traue.
Ach, weiß ich nicht. Also,
ich bin doch so schüchtern.
Wobei, das wäre schon eine ziemlich skurrile Sache, wenn ich jetzt vorstelle, dass wir irgendwie, keine Ahnung, im Leverkusen, im Scala da so zwei Sessel auf die Bühne stellen. Ich weiß nicht, ob dieses Podcast-Format.
Weiß nicht, über die ein paar Leutchen.
Nein.
Wir können das gerne mal. Ich meine, das machen wir auch. Eigentlich machen wir das regelmäßig bei Kunden, oder?
Oh, Live-Shows. Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ja, wir überlegen uns mal was für die Folge 100. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ist noch ein bisschen. Ich würde mal sagen, wie viele Wochen? Moment. 20 Wochen.
Es sind 40 Folgen, also 80 Wochen. Also anderthalb Jahre.
Denk an die
Pandemie, wollte ich gerade sagen. Die Jahre sind schnell umgegangen.
Ja, geht ja auch so, ne?
Ist so, ja.
Seit Pandemie spätestens kriege ich irgendwie, das hält sich ja.
Ist ja tatsächlich so, ne? Also auch jetzt die letzten drei Jahre, nämlich jetzt überlege, als wir umgezogen sind in die Eifel, ne, dann wird meine mittlere Tochter eingeschult, die geht jetzt dann nach den Sommerferien auch in die vierte Klasse. Mhm. Letztens noch mit meiner ältesten Tochter überlegt. Ja, es wird wahrscheinlich, also je nachdem, wann wir meinen Sohn einschulen, wird es mal den denkwürdigen Moment geben, wo alle drei Kinder auf der gleichen Schule sind. Also der eine kommt gerade rein, die andere ist so gerade in den letzten Zügen. Die Zeit rennt. Ich sage dir, wir werden auch nicht jünger. Mhm. Ganz lustig übrigens an der Stelle, wir werden nicht jünger. Das ist mir jetzt bei der letzten Focus und Linux-Folge und zwar mit dem Recap von der Red Hat Summit mal wieder bewusst geworden. Grüße gehen raus. Das klingt nach einer lustigen Klassenfahrt. Im Gegensatz zu uns. Wenn ich vorstelle, wenn wir irgendwie auf Reisen wären, das ist ja, glaube ich, eher wie, ne? Das Rentner-Ehepaar Schneidereit auf der Kaffeefahrt genau. Mit selbstgeschmierten Käsestullen.
Ja, genau. Irgendwie so 21 Uhr, boah, jetzt aber ins Bett.
Genau, jetzt müssen wir aber ins Hotel. Jetzt müssen wir hier aber schön in die Kiste. wir werden nicht jünger.
Mm. Das hat mich ein bisschen traurig gemacht.
Oh, das wollte ich aber nicht. Das war jetzt nicht meine Absicht.
Wann haben wir denn auf Klassen, wir waren noch kürzlich erst auf Klassenfahrt, da haben wir auch keine selbstgebrachten Stullen gegessen.
Nee, das nicht. Und wir haben auch deutlich länger durchgehalten als 21 Uhr.
Ja, ne? Auch das.
Aber ich will nicht, also das war schon
anstrengend.
Da war's. War ja auch genug Arbeit.
Es war cool, es hat Spaß gemacht, aber es war anstrengend.
Hast du mittlerweile dein Ticket?
Das, mein Ticket? Ach so, das vom Blitzer. Ja. Nein.
Noch nicht.
Wir sind ja beide geblitzt worden auf der Fahrt.
Ja, ich hab's bekommen. Ich war nur irgendwie 7 km/h zu schnell.
Nee, ich habe keins bekommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Firma das Stillschweigen bezahlt hat.
Nein. Das können wir auch nicht.
Nein. Ich schätze, ich war einfach nicht so viel zu schnell.
Ja, wahrscheinlich. Oder ne, Film voll, keine Ahnung. Wobei, ich weiß gar nicht, ob da noch mit Film
oder Auto neben mir oder was weiß ich.
Whatever. Ja. Irgendwas. Nee, immer schön an die Geschwindigkeit halten. Ne? Trotz, trotz Tempomat und
allem. Wir schaffen das immer wieder. Wir schaffen das beide immer wieder.
Ja. Obwohl ich ja, ich fahre ja oft so mit Tempomat und Limiter und so weiter, aber hat mich jetzt auch.
Aber auch nur auf langen Strecken. Also, ne, wenn du halt dann doch mal irgendwie nicht drauf geachtet hast, dass da vor 200 Metern irgendwie doch nochmal ein Schild war, weil du hast schon 200 Schilder gesehen heute. Geschwindigkeitsschilder.
Ja, wir sollten mehr Bahn fahren. Wobei, wir haben oft immer Zeug mit dabei, ne?
Server transportieren in der Bahn finde ich nicht so cool.
Wuchtest du den Poleien schön oben in
ins Gepäckfach?
Ins Gepäckfach.
Können wir noch Mikroserver verkaufen? Die gibt es gar nicht mehr, ne?
Doch, die gibt es noch.
Die gibt es noch?
Die HP nice. Poliant Mikroserver, die gibt es noch. Ja, die sind, glaube ich, wieder aufgelegt worden. Nee, aber die sind ein bisschen. Nein.
Meinst du?
Aber wie wir ja gerade vom lieben Christian sprachen, der hatte mich ja auch, was das Thema mechanische Tastaturen anging, angefixt und ich habe jetzt seit einiger Zeit eine Qicon. Und ich bin da ja ein bisschen reingefallen, was das Thema Bluetooth angeht und die Eingabe von Power-On-Kennwörtern, was ja dann mit Bluetooth nicht funktioniert. Da habe ich da ein bisschen rumgeforscht und ja, das Zauberwort ist wohl Hit-Proxy. Es gibt wohl auch irgendwelche USB-Empfänger, die das also können.
HID, ne?
HID, genau. Ich bin dann doch auf ein gekeultes USB-C-Kabel ausgewichen.
Ja, doch,
okay. Ja, das ist mir dann doch irgendwie zu blöd. Und ich meine, das ist ein kurzes Kabel, da kann ich drüber wegsehen. Ja, aber das ist echt was, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Also Bluetooth ist ja jetzt nicht neu und in Gottes Namen, ja, also Power-On-Kennwörter sind jetzt auch nicht irgendwie neu und es kann doch nicht so schwer sein, im BIOS Bluetooth-Support bereitzustellen. Ja, wir haben den ganzen UEFI-Scheiß und die kriegen es nicht geschissen, da Bluetooth-Support reinzubacken.
Keine Ahnung, ich überlege. Nee, das war meinen auch nicht. Ich habe ja nur meine Maus direkt mit Bluetooth. Ich habe ja da auch ohne irgendeinen Dongle oder sowas. Ja. Aber die brauche ich da an der Stelle einfach schlicht nicht.
Ja, aber du sagst es ja gerade, ne? Dieses, so wie Logitech es ja zum Beispiel macht mit den Unify-Dongeln, das geht ja. Ich meine, dann soll Keychron halt da irgendeinen Dongle beilegen, ist mir ja egal. Aber ich bin ja durchaus ein Freund von Wireless, ja. Einfach, weil ich dann kein Kabel da rumfliegen habe und sonst irgendwas. Aber das ist dann so ein bisschen so ein kleiner Downer.
Nee, aber hier so meine 9-Euro-Maus, die sich direkt mit dem Notebook koppeln lässt per Bluetooth, das war schon eine ziemlich coole Anschaffung, weil mangels, also ich sag mal, USB-Ports sind heutzutage rar gesät. Da will ich nicht noch einen irgendwie für einen Dongle opfern.
Tatsächlich, ne? Ich bin ja dann auch irgendwann auf so eine Logitech Pebble umgestiegen, die ich dann per Bluetooth koppel, weil für die 5-mal im Monat, wo ich dann doch irgendwo beim Kunden sitze und eine Maus brauche, da tut es das dann. Ja, und da will ich nicht noch irgendwie einen USB-A-Port irgendwie opfern für so einen Dongle. Insofern, das, ich meine, ja, da funktioniert das ja auch, ne? Wobei, wir sind ja beide beim Kunden auch Leid gewohnt, im Sinne von, wir fahren da ja jetzt nicht irgendwie noch zusätzliche Monitore und externe Keyboards und so weiter.
Ja, wir sind froh, wenn wir nicht auf dem Karton sitzen müssen.
Auf einer Bananenkiste. Ne? Auf einer Bananenkiste, auf dem Boden. fürs Datacenter haben wir ja so wenigstens so Klappstühle. Mhm. Das funktioniert ja dann wenigstens ganz gut. So Campingstühle, die man ausklappen kann, dann muss man wenigstens im Datacenter nicht auf dem Boden sitzen. Wobei, also bei den allermeisten Kunden, ich meine, die Kunden, wo wir dann wirklich rumtouren, da gibt es ja dann oft irgendwie noch so ein Dock, USB-C, wo wir uns dann dran stöpseln können.
Ja, auch das. Auch das.
Insofern
da häufig sitzen wir ja schon am Katzentisch, aber. Aber bin ich auch fein. Damit bin ich fein.
Ja.
Man gewöhnt sich an alles.
Ja, wobei, das haben wir früher tatsächlich deutlich häufiger da irgendwo auf einer Bananenkiste gesessen und
ja.
Ohne Display und hin und her. Und heute ist das ja eher die Ausnahme, ne?
Ja. Bei dem Katzentischkunden gibt es da meistens wenigstens Kekse.
Die stehen aber dann mit auf diesem Katzentisch.
Wir stehen mit auf dem Katzentisch. Ja,
das heißt, die nehmen so auch
weniger
noch
Platz für uns beide.
Platz weg. Mm.
Pass auf, wenn wir das nächste Mal da sind, dann fahren die uns da eine Dockingstation auf.
Warten wir es ab. Ich glaube, Freitag sind wir da, ne?
Wir sind Freitag da.
Ja gut, wir veröffentlichen morgen, also hätten sie theoretisch noch zwei Tage, einen Tag hätten sie noch Zeit, da was zu tun. jetzt haben wir gerade schon unsere Freunde vom Focus und Linux Podcast gefeatured. Ich möchte jetzt auch einmal den Breach FM Podcast erwähnen, und zwar die aktuelle Ausgabe vom Flurfunk Kuva des Microsoft mit Robert Wortmann, das ist der Kopf hinter Breach FM. Der hat nämlich den Max Imbiel, den CISO von Bitpanda, zu Gast, und die reden darüber, wie es jetzt bei Microsoft so mit dem Thema Security weitergeht. Microsoft hat da ja eine Security-Initiative gestartet, und das ist ganz interessant, da zwei Security-Leuten mal zuzuhören. Den Robert Wortmann, den finde ich insofern auch ganz, ganz spannend, weil das ist halt ein Inframensch, der so in die Security-Schiene, ich will nicht sagen reingerutscht ist, aber der hat halt auch schon mal Switches in der Hand gehabt, der weiß, was Spanning Trees und so weiter. Mhm. Ich musste ja so ein bisschen daran denken, also ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich das jetzt hier erwähnen soll. Weil nicht, dass du jetzt meinst, oh geil, da habe ich ja eine Entwicklungsperspektive. Nein, ich brauche dich in deiner Rolle, wie du jetzt hier bist.
Ja, ne? alles fein. Ich mache auch so Security, ich muss da nicht. Ne? Reicht doch, was wir machen, oder?
Ich denke schon.
Ja.
Hört da mal rein. Das klingt ganz spannend, was die da so erzählen. Microsoft und Datenverlust, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wir müssen erstmal über den Elefanten im Raum reden. Denn wir beide haben diese Ankündigung gelesen und haben uns direkt gedacht, so nice.
Ich habe vor allen Dingen diese Ankündigung gelesen am Abend nach unserer letzten Aufnahme. Das heißt, sie ist jetzt schon wieder 2 Wochen alt, in die Info.
Gut, das heißt, sie ist jetzt nicht mehr ganz flammneu.
15 Tage, sie ist nicht mehr ganz flammneu. Aber ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich das so spät,
Ja, wobei, ich glaube, die kam ja an dem Tag erst raus.
Ja, ich glaube auch.
Ja, das ist ja hier Zeit zu reden. Also, ne?
Ja, wir können aber nicht, dass ihr jetzt denkt, was redet ihr da über, was für alte Hüte redet ihr denn da?
Ja, in der Retrospektive ist das alles alter Hut, worüber hier gesprochen wird.
Wir reden natürlich von Exchange Server 2019 CU15 und die Exchange Server
Subscription.
Du.
The next big thing. Sie hatten das ja angedroht. Sie hatten ja angedroht, ne? Exchange vNext. Exchange vNext, das ist jetzt Exchange Server Subscription.
Ja, war aber halt immer nur Gemunkel, ne? Weil es ist ja eigentlich der logische Schritt. Eigentlich möchte Microsoft ja, dass du nach Exchange Online gehst. Eigentlich wollen die ja gar nicht mehr, dass du irgendwelche Exchange Server langsam Exchange Server On-Prem betreibst. Eigentlich sollte das bitte alle nach Exchange. Nachvollziehbar. Aber genügend Unternehmen werden gesagt haben, ja, nee, vergiss es. Wir brauchen das On-Prem. Da muss es ja irgendwo eine schöne Zwischenlösung geben.
Und die zeichnet
wo
sich jetzt
am Microsoft
Horizont
auch,
ab.
Ich sag mal, regelmäßig Katsching machen kann.
Genau. Kommen wir vielleicht erstmal zum CU15, weil das bringt nämlich tatsächlich ein paar Sachen mit. Nämlich zum einen, Wobei ich diese Änderung insofern spannend fand, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das schon lange drin ist, nämlich Support für TLS 1.3.
Ja, wieso bist du davon ausgegangen, dass das schon lange drin ist?
Naja, weil das jetzt nicht mehr flammneu ist.
Also TLS 1.2 ist ja irgendwie jetzt, keine Ahnung, in 22 oder sowas erstmal offiziell supported worden, oder?
Naja, sagen wir es mal so, ja, ich hätte sogar noch anders formuliert. Du musst bei Airquotes jetzt alten Windows-Server-Versionen, also schon teilweise Server 2016,
ja,
böse rumkaspern,
ja, ja,
um den TLS 1.2 beizubringen, genau, weil sonst Dinge nicht mehr funktionieren.
Genau, also vor allen Dingen auch, wenn du in der Hybrid-Umgebung arbeitest, ganz, ganz wichtig.
Ja, das fängt schon damit an, wenn du PowerShell-Module nachinstallieren willst.
Oh ja, stimmt. Aber das gilt für PowerShell nicht nur auf Exchange-Servern.
Das gilt generell.
Das gilt generell. Ja. Also ich weiß das, weil ich jetzt gerade bei einem Kunden, wo wir, da haben wir nie irgendwie, die haben übernommen die Umgebung und haben da nie irgendwie Hirnschmalz reingesteckt, aber wir haben an mehreren Servern Ecken und Enden gesehen, so PowerShell funktioniert irgendwie alles nicht. Ja, ja, nee, ist TLS 1.2 und danach, also eingerichtet, geht wieder.
Müssten wir uns eigentlich für solche Umgebungen, die wir Airquotes übernehmen und sanieren, mal irgendein lustiges Logo überlegen. Ich meine, manchmal fühlt sich das immer an, als ob wir da Asbestsanierung oder so machen, ja. So im Vollschutz und so alles mit spitzen Fingern anpacken, bloß nichts runterfallen lassen.
Großer Disclaimer, wir sind es nicht gewesen.
Das war vorher schon kaputt,
genau. Überall das Hintergrundbild. Ja, wir sind, ja, genau, also TLS 1.3
genau
wird dann jetzt
supported. Was sie jetzt auch mitgebracht haben, das ist ja auch mal wieder ein geiles Feature, dass alle Kunden, also wenn Kunden mir dabei zugucken, wie ich Zertifikate auf dem Exchange Manager, kommt immer dieses, warum machst du das nicht über die ECP? Und dann sage ich immer, weil das nicht mehr geht.
Ewig nicht mehr geht.
Genau, und dann sagen alle Kunden, doch, das ging. Und dann fangen sie immer an, in der ECP rumzuklicken, um dann festzustellen, ach, das geht ja gar nicht mehr.
Ja, aber das ist so richtig schön, war das ja auch nie.
Nein, das war scheiße. Also, ja, liebe Leute, sie führen wieder das Certificate Management über das Exchange Admin Center, über die EAC, führen sie jetzt wieder ein. Das haben sie jetzt wieder nachgeschickt, aber lass das sein, ja? Mach das über die PowerShell. Das funktioniert einfach besser.
Tut's.
Genau. Und sie haben, das ist, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen, sie geben dir was und was anderes nehmen sie dir dann immer weg. In diesem Fall nehmen sie uns weg den Support für Coexistence with Exchange 2013.
Ja, man will ja auch sagen, wird ja auch Zeit, ne?
Ja, wobei aber das lustig ist, weil genau diesen, also wir haben ja häufig Exchange-Umgebungen, wo die Kunden Sprünge machen. Ja, also sie migrierten zum Beispiel von 2000 auf 2.7 oder von 2.7 auf 2.13, also 2.10 übersprungen. Und genauso verhält sich das nämlich jetzt mit 2.13. Viele Kunden haben dann, die Exchange 2.13 hatten, haben dann 2.16 übersprungen und auf 2.19 migriert. Und jetzt, wenn du jetzt CU15 installieren willst, dann musst du die 2.13er entfernen.
Ja, okay, man muss also das Projekt abschließen.
Korrekt, man muss das Projekt abschließen, bevor man das CU15 installiert.
Ja, okay.
Aber wir kommen gleich zu, warum das wichtig ist. So, jetzt haben sie uns wieder was weggenommen, jetzt geben sie uns wieder was, aber das ist ein vergifteter Apfel. Sie führen nämlich den Support für neue Product Keys ein. Warum führen sie Support für neue Product Keys ein?
Was kann denn hinter diesen Product Keys stecken?
Ja, sie führen auch Support für Windows Server 2025 ein. Da schlägt jemand einen Brückenkopf auf für Exchange Server Subscription. Deswegen fliegt auch 2.13 raus. Was tun sie nämlich? Die Exchange Server Subscription wird wahrscheinlich im Q3 nächsten Jahres, also Q3 2025, rauskommen und wird dann im O365 Admin Center herunterladbar sein. Fun Fact, das ist erstmal identische Software quasi mit 2.19 CU15, also auch was die Anforderungen angeht, an Hardware, an Software, es wird keine Änderungen am AD geben im Hinblick auf oder im Vergleich zu Exchange 2019 CU15, aber es ist ein neues Produkt, es ist eine Subscription, sie braucht neue Keys. Und sie ermöglichen uns nämlich dann ein In-Place-Upgrade.
Das ist wiederum
Sie haben ja gesagt, ne, Exchange vNext wird In-Place-Upgrades ermöglichen. Und In-Place-Upgrades, und das wird jetzt ganz witzig, das ist der neue Way to Go. Wie heißen denn jetzt die Upgrades, wie wir sie kennen, also oder die Migrationen, wie wir sie kennen, wo du einen neuen Exchange-Server in die Org bringst und
Migration?
Die alten. Das ist jetzt das Legacy-Update.
Ach so, das heißt ab dann ein Legacy-Upgrade, okay. Legacy-Upgrade.
Genau. Also Microsoft möchte, dass du dann halt 2019, CU15 und dann kannst du in place auf Exchange Server Subscription gehen.
Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll.
Naja, die Tatsache, dass sie diesen Weg vorschlagen, sagt mir, das war die letzte Exchange-Variante, die ohne Subscription.
Ist denn schon irgendwas bekannt? Also es steht irgendwas in der Roadmap, wann der Support für 2019?
Ich habe, irgendwie habe ich im Kopf 2027.
Okay, ja, das würde einem dann ja nochmal, keine Ahnung, 2 Jahre Zeit geben, sich mental darauf einzustellen.
Ja, wie war denn das? Exchange 2013 ist letztes Jahr ausgelaufen, ne? Ich glaube, sie haben immer 10 Jahre, dann wäre es eigentlich 2029.
Ja, wobei, aus dem Kopf weiß ich es jetzt nicht.
Ja, also ne, es wird dabei bleiben, 2 CUs pro Jahr. Sie werden also vermutlich dann auch, lustigerweise, sie sagen ja im Q3, 2025 wird der Exchange Server Subscription dann verfügbar sein. Sie sagen im Oktober 2025, da planen sie dann das CU1 schon rauszubringen.
Hä? Das ist jetzt schon geplant,
ja,
das
ja.
CU? Moment,
hold on. Sie wissen sogar schon, was sie da drin machen werden.
Okay.
Unter anderem werden sie Kerberos für die Server-to-Server-Communication einführen.
Was bitte?
Genau.
Moment,
was drängt sich die Frage auf, was macht denn ihr jetzt? Ja, stellt sich raus, Default Authentication Protocol used for communication between Exchange Servers is NTLM4.2.
Nein.
Yes.
Nein.
Yes. Hart, oder?
Also ist schon echt übel.
Eigentlich habe ich echt gedacht, dass sie an der Stelle schon weiter wären.
Ich bin ein bisschen schockiert. Ist das eine von diesen hard-coded NTLM-Instances?
Das habe ich auch gedacht.
Ich habe irgendwo über einen Artikel gestolpert, wo die Rede davon war, dass wir immer weiter daran arbeiten, also auch hier bei Windows Server 2025, immer weiter daran gearbeitet wird, hard-coded NTLM-Instances auszurotten.
Könnte sein, dass das eine von den Sachen ist.
Wir hatten ja noch die Theorie, dass die Probleme, die es bei den letzten beiden Windows-kumulativen Updates gab, dass die damit zusammenhängen, dass sie da gerade aktiv daran arbeiten, hardcoded NTLM-Instances auszurotten.
Sie aber stochern kubikmeterweise Legacy-Code rum.
Ja, es ist schon traurig. Also das ist jetzt noch, und das wird jetzt auch für 2016 und 2019 nicht mehr gefixt.
Nein. Viel interessanter ist nämlich, neben dem Entfernen von Outlook Anywhere, also ne, RPC, also ne, statt RPC geht ja jetzt alles Richtung MAPI, ne? Ja. MAPI über HTTPS. Das ist ja eigentlich jetzt seit 2016 schon der neue heiße Scheiß und 2019 hat das Standard. Also sie schmeißen Outlook Anywhere raus. Also RPC über HTTP. Removal of support for coexistence with earlier versions. Das heißt, wenn du auf 2025, wenn du dann in 2025 auf Exchange Server Subscription gehst und du willst das CU1 installieren, dann darfst du keinen anderen Exchange Server mehr in deiner Org haben, der älter ist.
Ja, okay, ist irgendwie einleuchtend.
Ja klar, weil solange du halt alten Scheiß da drin
also
hast,
kannst du dann... Also auch kein 2016.
Nein, kein 2016, kein 2019.
Wobei zu dem Zeitpunkt ja, glaube ich, der Support ist dann noch nicht abgelaufen.
Nee, der Support 2016? Ist nicht abgelaufen, aber die wollen halt schon wahrscheinlich die Kunden dahin drängen. Nee, du kannst halt hier nur
ja, das ergibt sich aber auch aus allem, ne?
Ja, genau, du kannst ja nicht irgendwie Kerberos für Server-to-Server-Communication anknipsen, wenn du noch alten Scheiß laufen hast.
Ja, es sei denn, man fixt das halt auch für den alten Scheiß.
Nein, das werden sie nicht tun.
Ja, Gemeinheit.
Das werden sie nicht tun.
Gemeinheit.
Wir werden damit leben müssen.
Oh Mist, wir werden mit Microsoft leben müssen.
Naja, sagen wir es mal so.
Sieht nicht jeder so.
Wenn es nach den Kollegen vom Zero-Day-Podcast geht, nicht. Weil laut einer, ich will mal sagen, ziemlich steilen Aussage vom von den Kollegen vom Zero Day Podcast, muss das nicht so sein. Konkret geht es um die Folge 114. Da haben sie nämlich in ihrem Kapitel zum Thema Datenverluste unter anderem den kleinen Datenverlust von Microsoft aufgegriffen, wo, ich glaube, es war das Bing-Team, was dann irgendwie so einen offenen Azure Storage Account irgendwie hat rumliegen lassen mit allerlei Kram drin. Und da war dann der Tenor, naja, so im Hinblick auch auf dieses Ereignis und die Ereignisse, die ja dann noch aus dem Herbst letzten Jahres, wo Microsoft ja sich einen State Actor offenbar eingetreten hat, die nicht loswerden, kam es halt, oder in dem Kontext kam es dann halt auch zur Aussage, naja, so einem Laden kann man nicht trauen und wenn die dir auch Security verkaufen, dann kann das ja eh nicht sein. Und naja, eigentlich können KMUs ja auch problemlos auf Microsoft verzichten. Ich hatte mich dann über, als ich das gehört habe, war ich gerade auf einem Spaziergang durch die Felder in der Eifel und ich musste laut aufschreien und das muss ein episches Bild gewesen sein, wie ich da zwischen diesen Feldern stehe, laut schreie, nein! Und überall Vögel hochflattern. Ich habe mich dann über Mastodon da mal zu Wort gemeldet und habe angeboten, dass wir beide da mal diesen Ball mal aufgreifen. Aber damit wir alle den passenden Kontext haben, hören wir doch mal eben kurz in den entsprechenden Teil des Podcasts rein.
Das ist bitter. Also Microsoft setzen unwahrscheinlich viele Firmen ein. Wir machen das halt auch. Und wenn man da das Vertrauen verliert, dass die halt ihre Security beherrschen, ist das nicht so gut. Da haben sie immer noch die Chance, dass es eigentlich keine richtige Alternative momentan im Unternehmensbereich gibt. Aber das könnte ein erster Sargnagel sein, wenn das jetzt so weitergeht, wenn da noch mehrere Sachen kommen. Wir bleiben mal da dran.
Ja, dass es keine Alternative gibt, ist so nicht ganz richtig. Ne? Es hat nur einfach keiner Bock. Das ist das Problem. Also letztendlich, jedes kleine bis mittelständische Unternehmen wäre tatsächlich in der Lage, seine gesamte IT weg von Windows zu bewegen oder von Microsoft komplett. Wäre überhaupt kein Problem für die.
Doch, es wäre ein Problem.
Nein. Wo hast du denn da ein Problem? Ich kann dir theoretisch jetzt von dem Notebook sogar aus, könnte ich dir eine Einladung auf deinen dienstlichen Account schicken und das würde aussehen, als wenn du eine dämliche Einladung über irgendeinen anderen Outlook-Account bekommst.
Ja, klar. So. Das sind ja auch Sachen, die seit Jahrzehnten.
Ist kein Thema. So, dann hast du die
Du musst dich halt um sehr viel selber kümmern, was du von Microsoft halt selbst bekommst. Und wir dürfen vor allen Dingen auch nicht vergessen, das sind ja nicht alles IT-Firmen, die vielleicht das Know-how auch im Haus haben. Sondern
die haben meistens dann ja einen Berater. Also gerade kleine Unternehmen haben ja meistens dann wie nennt sie das, Systemhaus, glaube ich, ist der Begriff dafür, das sich ja um alles kümmert. Und das, sorry, aber dann müssen die halt mal kurz was lernen. Punkt. So, und dann geht das aber auch relativ zügig, den ganzen Kram umzuziehen, weil alleine die Sache, dass du wie heißt das bei Microsoft? Active Directory. So, Active Directory kannst du komplett durch einen LDAP ersetzen.
Ja, wir reden jetzt aber über On-Premise-Systeme. Ja. Und der Trend geht eindeutig weg davon, weil die Firmen keine eigene Infrastruktur mehr haben wollen.
Ja, die wollen und wenn auch kein Systemhaus oder ja, aber wenn du haben. Aber wenn du Cloud-Systeme nutzen möchtest, hauptsächlich, ne, ganz ehrlich, welches Betriebssystem liegt unter jedem verdammten Cloud-System? Ein Linux. Wo ist das Problem?
Dass es kein ganzheitliches System gibt, das das alles abdeckt.
Was also brauchst du denn? Jetzt mal erst mal, was braucht man denn? Man braucht eine Adressverwaltung, man braucht eine Nutzerverwaltung, man braucht eine, im Idealfall noch irgendwas, wo die Daten gelagert werden, dann vielleicht noch einen Kalender mit dazu, eventuell noch irgendwas, um Notizen ablegen zu können. Relativ einfach,
nicht Dokumente Notizen, vielleicht noch. Du brauchst ein Dokumentenmanagement noch dabei, du brauchst eine Videokonferenzlösung mittlerweile, die halt auch Chatmöglichkeiten bietet und so weiter. Das gibt es alles, klar, ja. Keine Frage, aber es ist eben nicht so einfach. Also ein
großer Batzen davon erledigt übrigens Nextcloud, ist kein Scheiben.
Ja, aber das ist auch für größere Firmen ist das nicht.
Ich habe jetzt nicht gesagt gehabt, dass ein Konzern das machen soll. Ich rede immer noch bei kleinen, mittelständischen, also wie nennt man die, KMUs? Hm. Ne, kleine
und mittelständische Unternehmen von bis zu 500 Mitarbeitern.
Ne, ich meine, von denen reden wir noch.
Ja, aber so, wie gesagt.
Und da wäre das halt möglich. Ich meine, klar, du hast eine Transitionsphase, aber es wäre für die tatsächlich, relativ jetzt gesehen, super einfach. Anders, wenn du ein Konzept
betreibst. Wir machen das mal anders. Sollte unter unseren Hörern mal jemand sein, der in einem Systemhaus arbeitet, das halt nicht Microsoft-bezogene Unternehmenslösungen anbietet, also vielleicht Linux-basiert, die in der Lage wären, sowas zu machen, hätte man ja mal die Möglichkeit, hier ein Interview zu führen und mit dem über Probleme und Chancen solcher Sachen zu sprechen. Würde mich sehr interessieren.
An der Stelle gehen wir da mal raus. Also du hast es gemerkt, ne? Also Sven und Stefan sind sich da, was diese Betrachtung angeht, auch jetzt nicht unbedingt einig. Aber rollen wir das mal auf so jetzt Disclaimer, ja, ganz dicker Disclaimer. Wir beide arbeiten für ein Systemhaus. Mhm. Wir machen Infrastruktur, das heißt alles, sag ich mal, aktive Netzwerkkomponenten, alles, was so im Datacenter läuft, bis hin Serverbetriebssysteme, Windows Server, Linux. Ja, wir befummeln auch dieses ganze Thema Active Directory und auch Cloud, ne, Microsoft, O365, Azure und so weiter.
Wir sind also Microsoft-lastig.
Genau, wir sind Microsoft-lastig, aber wir können auch mit Linux umgehen und wir sind halt keine Anwendungsbude. Dadurch, dass wir natürlich jetzt Infrastruktur befummeln und haben wir natürlich auch relativ viel Blick darauf, was unsere Kunden so an Anwendungen fahren. So, was sind unsere Kunden? Wir haben da eine ganze Menge aus dem Bereich Kirche, Sozialwesen, Wohlfahrt, ja. Da sind Industrie ist dabei, ne, da haben wir das Thema so OT und IT natürlich auch, also produzierende Industrie. Ich persönlich tummel mich ja relativ viel im Healthcare-Umfeld, Krankenhäuser. Und dann kreucht und fleucht natürlich noch so anderes Kraut darum.
Die Definition KMU wurde eben definiert mit so maximal 500 Mitarbeitern. Ich weiß nicht so genau. Ja. Also ist man mit Tausenden ein Konzern? Also,
genau. Also da gibt es ja verschiedene Definitionen.
Wir hätten jetzt auch noch gesagt, es kann auch durchaus, keine Ahnung, von 2.000 bis 3.000 Mitarbeiter kann man schon noch als KMU zählen.
Ja.
In unserer
Definition. Tatsächlich ist der Begriff KMUs nicht sonderlich gut definiert. Mhm. Da gibt es nämlich verschiedene Sichtweisen drauf. Also eine zum Beispiel ist die, dass das HGB hergibt, wo du dann halt auch je nach Größe, Mitarbeiteranzahl, Umsatz oder Bilanzsumme da unterschiedlich eingeordnet wird. Viele Hersteller haben da ganz andere Sichtweisen drauf. Also wir haben das ja selber schon erlebt, dass halt eine HP sagt, ja, ein KMU oder ein Mittelständler ist für uns halt auch eine Bude, irgendwo im Sauerland die Motorenblöcke gießt oder auf einmal dann 5000 Mitarbeiter weltweit hat. Ja, das ist für uns Mittelständler.
Ja, das ist
Thema
der Punkt,
Hidden Champions.
Ne? Das sind ja jetzt aus IT-Sicht natürlich keine Fragen des Umsatzes, sondern wie viele Anwender hat das Ganze.
Genau. Ne? Und dann muss man sich mal überlegen, okay, deklinieren wir das mal durch. Jetzt wurde gerade gesagt, was braucht man denn? Ja, du brauchst ein Betriebssystem auf deinem Client. Alles schick, Linux, ne? Guck mal hier, wir haben ThinkPads, ne? Kannst du wunderbar, kannst du ein Ubuntu draufschmeißen, Fedora draufschmeißen, SUSE draufschmeißen, fine. Whatever, läuft. Auch mit der ganzen Hardware-Unterstützung, ist kein Thema. Gut, brauchst du ein bisschen Mail oder so.
Patch-Management?
Ja, warte mal, genau, da wird es nämlich jetzt schon interessant. Sagte der Stefan ja dann gerade, okay, dann statt AD machst du ein LDAP. Ganz so einfach ist es aber nicht, weil Active Directory ist halt mehr als nur eine Benutzerverwaltung.
Bisschen, ja.
Na, ja, das ist ein Verzeichnisdienst. Active Directory stellt halt auch noch andere Funktionen bereit. Da sind Teile dann auch zum Beispiel vom Client Management drin, ne, das Thema Gruppenrichtlinien. Ja, das kannst du theoretisch heute auch mit dem Samba befummeln. Wenn du Linux hast, ja, dann kannst du es halt mit Ansible machen, wenn du willst. Ne? Ja, da gibt es natürlich auch sicherlich irgendwelche Software für. Gut, Mail, gut, jetzt ein IMAP ist jetzt, ne, ein Dovecode oder sowas, ist jetzt nicht schwierig. Früher gab es ja noch so Produkte, so Open Exchange, keine Ahnung, ob es den heute noch gibt. Aber Mail ist jetzt, sag ich mal, ein gelöstes Problem. Wenn du Nextcloud hast, wunderbar, dann hast du auch das ganze Thema so Fileablage und Kalender und hin und her, alles wunderbar. So, jetzt haben wir aber nur einen Client. Mhm. Und jetzt ist nämlich die Frage, und das ist so der Punkt, wo ich dann auch sofort dabei war, was ist denn mit deinen Line-of-Business-Applications? Mhm. Weil also du verdienst viele? Dein Geld oder du betreibst deine Geschäftsprozesse doch nicht mit ein bisschen E-Mails schreiben und also Open-Office-Dokumente.
Mir würde kein Kunde einfallen, vielleicht bei der im Kirchenumfeld würden mir tatsächlich Kunden einfallen, wo ich sage, ja, nö, das geht schon full Cloud, aber die gehen dann auch in die Richtung, ne, wie auch immer, die wollen jetzt nicht von Windows weg, weil es sind auch Mitarbeiter da, die man dann schulen muss und so weiter und so fort. Auch alles Themen, die da noch hinterhängen. Aber nee, irgendeine Access-Datenbank oder irgendeine Laborsoftware, die nicht auf Linux funktioniert, wird es schon geben in deinem Unternehmen.
Sobald deine ganzen Line-of-Business-Applications, also die Anwendung, die du brauchst, um mit deinem Laden Geld zu verdienen und deine Geschäftsprozesse irgendwie zu befeuern, sobald die irgendwie in der Cloud laufen, webbrowserbasiert, ist alles schick. Solange das Zeug ist, was bei dir noch on-prem läuft, und es tut mir wahnsinnig leid, liebe Leute, das ist der Normalfall heute. Mhm. Also selbst SAP, ja, eine schöne SAP-GUI, ja, auch die hast du auf irgendeinem Rechner installiert. Ja. Gar nicht anzufangen mit Bahn oder Navision.
Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was da, also ob SAP jetzt auch für Linux eine GUI hätte. Ich habe keine Ahnung, ehrlicherweise. Ja,
also ich weiß hier unsere Freunde aus Bilderstückchen, die sind ja da dran mit SAP und irgendeiner Web-GUI, aber momentan fahren die auch eine SAP-GUI da drauf. Mhm. Aber denk doch auch mal hier, Wohlfahrt, sowas wie Vivendi. Mhm. Ja, da hast du natürlich ein paar Module, die laufen im Webbrowser, aber immer alle anderen so Sachen sind Module auch noch immer noch Windows Native. Oder hier unsere schönen Freunde aus der Kirche, ja, ich sag nur Pause, Personal, Abrechnung, tralala. Aha. Und das sind keine Nischenprodukte, sondern das ist Zeug, was in der Kirche dann in diesem Fall auf ganz, ganz breiter Ebene betrieben wird. Mhm. Und jetzt gehen wir mal ins Krankenhaus. Dann hast du solche Dinger wie Orbis von Daedalus.
Ja, Krankenhäuser kannst du, glaube ich, total vergessen, was das angeht.
Daedalus Orbis, das ist eine richtig schöne, hässliche Windows-Anwendung. Ja, das ist im Hintergrund ist das auch wieder Java gefrickelt, sonst irgendwas. Aber die Client-Anwendungen brauchen Windows. Mhm. Und mag ja sein, dass du dann vielleicht am Ende des Tages Linux auf deinem Rechner hast, aber wie oft haben wir das denn schon? Nehmen wir jetzt auch mal wieder die Kirche als Beispiel. Naja, dann wird halt irgendwo die Buchhaltung zentral betrieben und dann kriegen die einfach einen Citrix von irgendeinem kommunalen oder kirchlichen RZ-Betreiber, die einfach einen Citrix-Zugang. Mhm. Ja, der tut es im Zweifelsfall auch im Browser, aber dann läuft halt on-prem kein Windows mehr, aber dann halt woanders.
Mhm. Ja, genau. Ja. Oder du musst halt selber, wenn du solche Anwendungen hast, trotzdem irgendwo noch Infrastruktur vorhalten, damit die Leute sich da auf den Terminal-Server schalten können. So oder so.
Und das ist ja auch bei Microsoft ein Thema. Microsoft sagt ja auch, ja, du kannst ja auch bei uns Cloud-Only machen, ja. Entra-ID, Joint, Clients und so weiter. Funktioniert so lange, wie du on-prem halt keine Maschinen mehr hast, wie du deine Line-of-Business-Applications, solange die in der Cloud laufen, ist das alles schick. Sobald du on-prem irgendwas brauchst, bist du halt am Arsch. Und genauso ist, ne, gehen wir mal nach München, ja, hier Linux in der Kommunalverwaltung, alles wunderbar. Ja, auch da liefen dann halt Fachanwendungen auf irgendwelchen Citrix-Kisten im Datacenter. Mhm. Auch die hatten irgendwo ein AD stehen.
Ja, klar. Ne, dann hast du halt so Dinge wie, ich sag mal, die Convenience. Ich weiß nicht, kannst du eine Nextcloud zum Beispiel mit einem Open LDAP synken?
Mit Sicherheit.
Ja, wahrscheinlich. Ne? Patch Management wäre mir persönlich ein großer. Ansible. Ja? Ja, das ist so einfach.
Das geht, ja.
Also ich kann dafür, wenn irgendwo eine Sicherheitslücke in einer der 538.000 Dependencies, die ich hier habe, die nicht...
Das ist ein ausgeprägtes Thema, da gibt es Lösungen für. Aber nehmen wir doch mal Beispiel, dann hast du bei dir irgendwie oder dein Berater, Airquotes, deiner Wahl, betreibt für dich dann einen Jitsi-Server. Mhm. Super. Mhm. Ich fange mittlerweile an zu kotzen, wenn mir Leute einen Zoom-Link schicken oder einen Webex. Ja? Mhm. Mein Tool der Wahl, und das ist bei 95% meiner Kunden ist Teams. Ja, wenn ich also einen Zoom oder einen Webex-Link kriege, dann bin ich mir so, dann startest du Zoom, dann will er erstmal ein Update machen. So, dann möchtest du als Unternehmen deinen Partnern sagen, ja, hier, nee, Teams, nee, Webex, nee, das machen wir alles nicht. Ich schicke ihnen hier mal einen Link zu meinem Jitsi-Server. Mhm. Dann bist du aber auch der Arsch, wenn da dein Gegenüber das wieder nicht geschissen kriegt, damit umzugehen, das ist dann wieder, das schmieren sie dir aufs Brötchen. Mhm. Und das ist auch wieder, wie du gerade schon sagtest, das ist dieses Thema Convenience.
Ja, ich glaube, Convenience ist da auch ganz, ganz entscheidend. Du hast halt dein Microsoft Kosmos, will ich es mal nennen. Ne? Du hast deine Windows-Anmeldung bis hin zu deinen Cloud-Daten und so weiter. Ich meine, wer es noch viel schöner macht, ist eigentlich Apple, wenn man ehrlich ist.
Muss man neidlos anerkennen, das haben sie drauf. Ne? Mhm.
Aber das, ja, das ist schon, das, ich glaube nicht, dass man diesen Convenience, diesen Effekt nachgebaut bekommt mit.
Boah, ja, das geht, aber dann haben Sven und Stefan recht, dann brauchst du halt eine Firma, die ist auf Zack, ja, die muss das halt wirklich dann auch können, ja, die muss sich auch in die Hand nehmen. Ich sehe da halt immer ein bisschen das Problem, so das Vendor- oder Dienstleister-Logins.
Ja, genau, ne, weil das nächste Systemhaus kann das in der Form nicht.
Oder zumindest gibt es so weniger Systemhäuser, die das können.
Ja, und damit gibt man sich dann eher an die Hand von diesem Systemhaus. Ich weiß nicht so genau, ob das besser ist.
Dann habe ich halt kein Vendor-Login bei Microsoft, dann habe ich halt ein Dienstleister-Login bei meinem Berater meiner Wahl. Mhm. Ich meine, wenn unsere Kunden unsere Gesichter morgen nicht mehr sehen wollen, dann gehen die Straße runter, Bechtle, Kencom, SVA, wer auch immer, sagen, ja, ich habe hier ein Datacenter mit ProLiance und ein bisschen Aruba und Windows und AD und Azure und U365. Wer mag mir das von euch bespielen? Da heben die alle die Hand und sagen, ja, machen wir. Können wir.
Ja.
Wenn du jetzt sagst, ich habe hier was Mundgeklöppeltes mit Open Source und so weiter, das Erste, was du da hast, ist ein VB, der dann sagt, nee, das müssen wir erstmal alles einstampfen. Also es gibt natürlich darauf spezialisierte Dienstleister, gar keine Frage, aber muss man dann auch wollen, muss man sich suchen und hat man natürlich eine andere Form.
Gut, aber das ist eigentlich genau das, wie ich siehst, die Leute haben da keinen Bock drauf. Um es kurz zu sagen, ne? Also die Leute haben keinen Bock da drauf, aber es gibt halt auch gute Gründe dafür, ne?
Ja, wie gesagt, also ich glaube, ganz am Ende des Tages, solange deine Line of Business Applications halt nicht nativ Linux und sowas, brauchst du halt gar nicht versuchen.
Ja.
Und wir beide kennen das ja, ne? Was ist da für eine unfassbare Anzahl sehr hässlicher, sehr alter Software gibt, an denen Firmen einfach hängen.
Ich will gar nicht anfangen von den Systemen, für die wir heute noch Windows Server 2003 vorhalten, weil Business Application.
Validierte Software,
validierte Systeme kann man nicht updaten.
Darfst du nicht anpacken, kriegst du Ärger. Wobei, das ist auch viel Schwurbelei, ne, muss man auch dazu sagen. nein, aber nimm mal irgendwelche Warenwirtschaftssysteme. Also ganz ehrlich, mag ja sein, dass du ein ganz toller Open-Source-Fan bist, aber wenn du deiner Buchhaltungstante das angestammte Buchhaltungssystem wegnimmst, wo die alle Shortcuts aus dem Kopf das machst du nicht.
An welche Warenwirtschaft hast du jetzt gedacht gerade?
An diese Dreckssoftware, die wir einsetzen?
Ja, wo die Windows-Shortcuts exakt die gleichen sind wie in vorher der DOS-Version.
Aber ohne Scheiß, aber das ist doch genau der Grund, warum wir die genommen haben. Weil wir hier Kollegen haben, die haben das in Muscle Memory. Die wollen nicht nachdenken.
Ja, gut, kann man ja verstehen, wenn man das irgendwie seit 25 Jahren mit den gleichen Shortcuts arbeiten kann. Ne? Kann ich ja nachvollziehen.
Ja.
Aber genau solche Dinge sind das. Also hier bräuchte man auch nicht anfangen mit, komm, lass mal Linux machen.
Ja, und wenn du dann halt irgendwie deinem Controller sagst, nee, hier so Crystal Reports, das machen wir nicht mehr. Ich gebe ihnen hier mal Open Office und dann fallen ihm da seine in 25 Jahren mundgeklöppelten Excel-Makros aus der Hose. Da hat er keinen Bock drauf. Also da muss er Leute mitnehmen und wenn deine Lobs nicht nativ, vergiss es. Und das ist schwer, ne? Wenn du dein Business, dein Amazon Online-Shop mit ein bisschen Open Office, Tabellenkalkulation und wenn die Buchhaltung der Steuerberater macht und wenn du sonst nur ein bisschen Mail brauchst und Datei scheren, kannst du es mit Linux machen, fein. Alles top, ja. Wenn dein Business aus dem Scope rausfällt, dann hast du einfach ein Problem. Warum sehen wir denn zum Beispiel immer Macs bei den ganzen Marketing- und Grafikfritzen? Du weißt selber, was passiert, wenn man denen sagt, nee, Macs machen wir nicht, hier ist ein ThinkPad, Adobe machen wir nicht, wir haben dafür was anderes. Ne? Die springen dir mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Du machst den Leuten ihren jahrelang angestammten Workflow kaputt. Und genauso ist das, wenn du, und so ist es nun mal, ja, die Leute lernen überall Microsoft und Outlook und Teams und Excel. Und wenn du denen was anderes gibst, dann sagen die, ja, so kann ich nie arbeiten.
Fängt doch auch, ich meine, so, ich glaube, so IHK-Prüfungen oder sowas, die setzen auch auf Microsoft Office auf. Also das muss man sich auch mal vor Augen führen. Du hast dann halt eine Generation irgendwie Azubis, die kommen gerade aus der Ausbildung, die haben exakt das gelernt. Mhm. Die haben, also ne, Open Office, müssen sich da neu reindenken oder müssen dann nochmal neu lernen oder was ist die Vorstellung?
Genau.
Ich meine, eigentlich IHK, hat man immer gesagt, sollte herstellerneutral sein, aber nein, für Bürokaufleute sind die Office-Produkte.
Bildet halt die Realität nicht ab.
Genau.
Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, dann halt, dann suche ich mal andere Mitarbeiter. Ja, Fachkräftemangel klopft an die Tür.
Genau.
Weiß ich nicht, ob das so geil ist.
Ja.
Also, ist jetzt auch aus unserer Bubble gesprochen, ja, aber wenn man es jetzt nochmal ganz, ne, too long didn't read, zusammenfasst, KMUs können einfach auf Linux wechseln. Nein.
Ja,
können sie nicht.
Nein. Ich war übrigens ein klein bisschen gekränkt von dem, ja, da muss man halt, da müssen die Systemhäuser halt mal was lernen. Ich denke, Alter, ich mache den ganzen Tag nichts anderes als Dinge lernen.
Genau, ich mache den Job seit 25 Jahren, das ist mein Daily Struggle, ja.
Ja, dafür muss ich mir nicht noch irgendwie so komplett einen neuen Technologie-Stack anschaffen. Da fange ich ja neu an quasi.
Ja, ich gehöre zu den Leuten, ich kriege ja schon, ich habe ja auch so ein paar Linux-Server rumstehen und jetzt bin ich sehr froh. Ich bin sehr froh. Ich habe zu Hause mein Paperless, mein DMS, hatte ich ja dann auch mal neu aufgesetzt auf einem Ubuntu mit Docker, mit allem Pipapo, wie man das heute schön macht. Ja. Dann habe ich ja bei Azure noch eine Ubuntu-Büchse laufen, auch mit Docker, wo hier unser Joplin drin läuft und so. Habe ich dann auch mal alles schön gemacht. Ja. Und dann habe ich mir jetzt zu Hause noch ein CheckMK hingezimmert, auch in Docker auf dem Ubuntu, wie man das heute so macht, ja, so latest and greatest.
Ja.
Ja. Und dann kommt dann irgendwann so der Punkt, wo ich mir denke, Moment, warum geht der Shortcut da? Also ich benutze ja zum Beispiel kein Screen, sondern Tmux, ja, und dann habe ich da auch mein Muscle Memory, ne, so mit Fenster wechseln, umbenennen und hin und her. Und ich denke, Moment, warum geht das hier nicht? Warum geht das da? Und dann fiel mir irgendwann auf, ach du Scheiße, ja, guck mal, dann hast du da deine .tmux-conf-low-Klasse da vergessen und dann hatte ich dann, ich benutze auch gerne dann ZSH, ne, also auf allen Kisten my ZSH installiert und so. Mhm. Ich habe das Pfingstwochenende dafür genutzt, unter anderem dann mit ein bisschen Ansible so Sachen zurechtzuklöppeln, wie so, Kisten durch und verteile mir mal bitte hier meine gerade angepasste tmux local und guck mal, dass meine Authorized Keys überall passt und hin und her. Und es sind nur 4 Server. Ja,
ja klar, aber sie ist auch ein Weilchen dran gesessen dafür.
Das läuft jetzt aber wieder.
Jetzt aber trotzdem noch ein Punkt, zu dem wir so als Systemhaus, ja, unsere Kunden sind jetzt auf Windows-Basis und ich stelle mir jetzt vor, okay, wir würden jetzt den Entschluss fassen, ja, wir möchten eigentlich gucken, dass wir unsere KMUs irgendwie dahin. Wir müssen ja immer noch das Wissen für den Windows-Infrastruktur-Stack komplett vorhalten, weil wir drehen ja nicht alle Kunden um. Können wir ja nicht. Es sind auch Großkunden dabei, Kunden, die du wegen ihrer Line-of-Business-Application nicht umdrehen kannst. Das heißt, wir müssten uns das zusätzlich und in dem Detailreichtum, in dem man das tun muss, um das sauber betreiben zu können. Ja, es ist ja nicht einfach. Ich lese mir mal hier ein bisschen Handbuch durch. Man muss das, ich sag mal, du brauchst eine Weile, um da deine Best Practices dir zu entwickeln. Ja, also das ist, glaube ich, auch aus Sicht eines Systemhauses eine große Schwierigkeit.
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es ist wahrscheinlich einfacher, bestimmte Infrastrukturdienste Richtung Linux zu entwickeln, als am anderen Ende des Stacks, nämlich am Client. Also das ist ja durchaus etwas, was wir auch bei Kunden, auch in unserer Bubble bei Kunden sehen, dass eben Kunden jetzt wirklich hingehen und wobei... Das ist auch wieder so, weiß ich nicht, so ein bisschen Frankenstein-mäßig. Du hast zum Beispiel, also springen wir jetzt nochmal in den Bereich Healthcare, ja?
Ja.
Ist vielleicht auch eine Berufskrankheit oder so, aber ich kann durch kein Krankenhaus gehen, ohne zu gucken, okay, was hängt für Access Points da? Du versuchst mal irgendwie auf dem Bildschirm zu spinksen. Ah, okay, ist ein IMED One, ist ein Orbis oder sowas. Aber du fängst dann zum Beispiel an, Orbis zum Beispiel, das ist eine unfassbar, also ich gehe nicht davon aus, dass Daedalus Leute zuhören, es ist eine unfassbar angeranzte Software, glaube ich, ja. Und das merkt man auch an allen Ecken und Enden und viele Kunden fahren das Zeug immer noch auf Unix. Ja, also ich sehe bei Kunden immer noch zum Beispiel AEX-Hobel rumstehen. Es gibt mittlerweile relativ viele, die es auch auf Windows machen, aber das ist dann auch wieder so mit Oracle-Clustern da drunter und hin und her. Mhm. Datenbank ist auch häufig Oracle. So, und dann hast du halt dieses hässliche Frontend. Da fangen sie jetzt zum Beispiel an, schon rumzufrickeln und sagen, okay, wir haben diesen Legacy Blob im Backend, so mit Datenbank und Application, ja, und dann stellen wir nach vorne so ein fancy schmancy HTML GUI mit Kubernetes und tralala, und das wird dann halt verheiratet, ne? Also sagen, das ist halt auch das, was wir bei Kunden sehen, ne? Also da finden eben neben unfassbar altem, angeranzten auch der ganze neue fancy Stuff kommt da rein, ne? Und ich will mal sagen, zumindest ein Großteil der Kunden, der Branche, mit dem wir zu tun haben, das ist nicht latest and greatest, ne? Sondern da ist ganz viel, gerade wirklich Fach, also keine Ahnung, geh mal in die Metallverarbeitung. Was du da an Lobs findest, an Line of Build, an PPS, also an Produktionssteuerungssystemen, ne? Oder ERP-Systeme, die dann auch auf
Material-Datenbanken,
die auf diesen Bereich zugeschnitten sind. Ja, und da hast du dann vielleicht einen sehr, sehr kleinen Anbieterteil, also oder
im Zweifelsfall gibt es einen einzigen Vendor, der den Kram überhaupt anbietet, wo genau das drin ist, was du brauchst in deiner.
Da ist es nicht selten, dass das dann im Zweifelsfall irgendeine Fünf-Mann-Bude aus dem Sauerland oder aus dem tiefsten Niedersachsen oder Bayern ist. Ja,
klar.
Baubranche, genauso. Mhm. Ja, das, ne?
Ja.
Das änderst du halt auch nicht mehr. Ja, also das änderst du auch morgen nicht. Mhm. Das ist einfach, und das hat vielleicht auch Microsoft, so gerade jetzt im Hinblick auf O365 oder auch auf Azure nicht verstanden. Microsoft hat sich auch, ja, du darfst kein Lift und Shift machen. Du sollst ja nicht deine On-Prem-Anwendungen nehmen und die einfach auf einer Cloud-Maschine installieren. Ja, du musst ja deine Anwendung nach Cloud-Native entwickeln. Ja, wenn du IKEA bist, dann kannst du das vielleicht machen.
Ja, klar.
Ja, wenn du die Schneidereit-KG bist, die ihr Geld mit Aluminiumstandsteilen verdient, dann machst du das nicht.
Mhm. Ja. Das ist wahr, das ist wahr.
Jedenfalls. Aber, Disclaimer, ne? Wir sind halt die andere Bubble. Mhm. Ja, das ist jetzt hier auch nicht irgendwie.
Wir sind die Bubble, die im Zweifelsfall aber auch das halt macht, was der Kunde halt für seine Anforderungen mitbringt.
Dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe, ne? Machst du auch, ne? Oh Mann.
Ah. Ja, interessantes Thema.
Interessantes Thema auch. Nutanix AOS 6.8.
Falls so.
Ja, ich meine, wir kämpfen ja gerade unter anderem mit einer wir sind ja Freunde von LTS. Ne? Wir sind ja ein Freund von Long-Term Releases, wobei wir ja gerade momentan ein Cluster haben, wo ich nicht weiß, ob das eine gute Idee ist, wenn wir das noch weiter auf LTS lassen, weil das bockt gerade ein bisschen.
Ja, ich glaube einfach, das hat aber auch nichts mit der AOS. Nee, ich glaube nicht.
Da ist
auch die neueste, also ne, da ist auch der neueste Bild drauf. Also weiß ich nicht. Ich glaube, da ist was kaputt.
Ja, das sollen aber Nutanix und HP dann lösen.
Ja, genau.
So, das ist 6.5, ne? Das ist LTS. So, wir haben 6.7, das ist STS. Und jetzt, pass auf. AOS 6.8, ein ESTS.
Was ist denn ESTS?
In dem KB-Artikel steht nur, das ist ein One-Time-Release mit einem Extended Lifecycle von 12 bis 18 Monaten. Ich habe keinen blassen Schimmer.
Also es ist ein Extended Lifecycle, aber es ist kein Long-Lifecycle.
Okay. Es hat ein bisschen mehr als ein Short-Term, aber nicht so viel wie ein Long-Term.
Klingt mir, als ob das irgendwie nicht notwendig gewesen wäre.
Wir wissen es nicht.
Mal gucken.
Auf jeden Fall, also sie haben das halt auch so angekündigt, und Felix hat das so angekündigt, dass sie halt da an diversen Optimierungsschrauben gedreht haben. Und man muss schon sagen, doch, da sind so ein paar Sachen, also wir gehen jetzt nur mal so die für uns, sag ich mal, interessantesten Changes mal durch. Unter anderem, und das war so das allererste, was sie genannt haben, sie haben den wohl an dem Autonomous Extend Store rumgeschraubt, beziehungsweise dass sie haben die Art und Weise optimiert, wie sie da mit Metadaten und Sustained Rights umgehen.
Das kann ja schon Wumms geben.
Genau, und sie sagen auch, ne, wir kriegen hier bei unseren Tests irgendwie mehr IOPS, weniger Latency, bei weniger CPU-Zyklen und irgendwie das Ganze soll dann je nach Workload bis zu 16% mehr bringen bei deutlich weniger CPU-Zyklen. Grundsätzlich ist sowas ja immer zu begrüßen. Was ich auch spannend fand, war Faster Live Migrations with Microstunning. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, Moment mal. Das kennen wir doch.
Tja, V-Motion, ne?
Richtig, damit ist VMware nämlich schon vor einer ganzen Zeit lang um die Ecke gekommen. Ich weiß nicht, was, wie es
ja,
hier...
Ja, fünf noch?
Fünf hätte ich gesagt. Kernproblem ist ja, du hast große VMs, wo sich auch viel im Hauptspeicher ändert. Und du musst ja irgendwann an den Punkt kommen, dass du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie den Hauptspeicherinhalt rübergetragen und für dieses letzte bisschen an aktiven Memory muss ich jetzt diese Kiste einmal kurz einfrieren, das rübertragen und dann wieder anschmeißen. Und bei großen VMs dauert das halt. Und mit diesem Micro-Stunning können sie das halt optimieren. Und ja, tatsächlich. Also ich meine, vSphere hätte das mit 5.5 schon gehabt.
Okay.
Also das kann AHV in dem Fall, ne, kann das jetzt dann halt auch. Was ich auch cool fand und ich finde, das ist eigentlich, also zumindest wenn du mich fragst, ist das eigentlich das Feature, wo ich sage, das hat irgendwie so für mich den größten Impact. Und zwar gibt es jetzt ein extra small Prism Central Deployment für Edge und Small to Medium Sites. Problem, was wir immer haben, ist, ne, also Prism Element läuft ja quasi auf der CVM mit. Aber eigentlich wollen wir ja ein Prism Central haben. So. Das ist schon immer ziemlich fett.
Das ist ziemlich groß, ja.
Ne, wenn du dann halt kleine Cluster hast.
Ja, klar, aber das ist halt auch dafür gebaut, keine Ahnung, viele Cluster und viele VMs zu verwalten.
Genau. Und da gibt es jetzt ein extra small Deployment für so maximal 500 VMs, max 5 Cluster und maximal 10 Concurrent User.
10 Concurrent User.
Ja, gut. So viel tun wir nicht drauf.
Schon eine ganze Menge. So viel sollten da nicht drauf sein.
Genau. Dann haben wir noch Cluster Upgrades, Get Improved CPU Compatibility und More Options. Heißt, sie haben etwas eingeführt, das nennt sich Advanced Processor Compatibility, APC.
Moment. Du meinst EVC.
Richtig. Genau, sie haben sowas EVC-artiges eingeführt, damit man halt verschiedene CPU-Generationen in einem Cluster, also gerade für Upgrades, mischen kann. AHV, VTPM-enabled VMs kann man jetzt mit Backup und Replication auch nutzen. Was auch cool ist, Problem ist ja immer, wenn du halt Prism Central hast und du hast jetzt irgendwie nicht mehrere Prism Central Instanzen da laufen oder mehrere VMs für eine Instanz laufen. Naja, wenn dir der Host baden geht, wo das Ding drauf läuft, dann musst du es halt immer darauf hoffen, dass halt dein PC halt möglichst schnell wieder angestartet wird. Dass, wenn AHV erkennt, oh, das ist ein Prism Central, dann wird das priorisiert neu gestartet, wenn der Host baden geht. Und das finde ich auch cool, Secure Snapshots provide more protection against ransomware. Sie haben eingeführt und hinzugefügt, dass es, dass man für Snapshots eine Multi-Party-Authorization aktivieren kann, sodass das Löschen von Snapshots das Approval von mehreren Admins benötigt.
Ach, okay, nett.
Das finde ich handy.
Jetzt überlege ich aber gerade, wo wir denn überhaupt nennenswert mit Snapshots irgendwas machen.
Naja, sobald ein Veeam läuft, wird ja immer der letzte Snap vorgehalten. Ich meine, klar, du kannst natürlich konfigurieren, dass du da noch mehr irgendwie vorhalten willst.
Ja, stimmt.
Also, das geht schon. Also, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir das mal ausprobieren. Weil, ne, wie gesagt, momentan haben wir eigentlich immer den Stand, dass wir sagen, okay, wir gehen immer nur von LTS auf LTS. Aber, ja, vielleicht.
Ach ja.
Haben wir ja vielleicht irgendwann wir mal eins, wo wir sagen, ja, komm, da machen wir jetzt mal Bleeding Edge.
Als ob wir das machen.
Nein, machen wir nicht. Ja, machen wir nicht. Kommen wir zum Aufreger der Woche. Was man auch nicht machen sollte, ist Termine mit unseren Kunden machen und uns nicht einladen.
Ja, legt euch nicht mit Patrick an.
Genau. Ich habe einen kleinen Hals auf Veeam. Ganz konkret, schon vor ein paar Wochen ist ja der IT-Leiter eines unserer Kunden auf uns zugekommen und sagte, ah, ich habe hier eine Einladung von Veeam, die wollen ihre Veeam Data Cloud vorstellen und ach ja, ne, die gehen mir auf den Zwirn. ich leite euch den Termin mal weiter. Oder nee, er fragt, glaube ich, ob wir auch eingeladen sind. Und wir waren dann so, nö, sind wir nicht. Ja, dann leite ich euch den Termin mal weiter. Und dann hatten wir beide letzte Woche Mittwoch hatten wir dann so einen Teams-Call mit Veeam und unserem Kunden. Mhm. Und Ziel dieses Termins, den Veeam angezettelt hat, war, dass sie ihre Veeam Data Cloud für M365 mal vorstellen. Also ne, eine in Azure gebaute, von Veeam gemanagte Backup-Lösung, in diesem Fall für M365. Mhm. Wir waren zu diesem Termin offiziell gar nicht eingeladen. Nur der Stefan hatte uns diese Einladung weitergeschickt. Mhm. Und das fing schon damit an, dass es eine Vorstellungsrunde gab, wo sich dann diese drei Veeam-Leute, da war dann der Accounter da drin und dann eine Customer Success Managerin und ein Techie, der ne, IT-Leiter unseres Kunden und wir beide. Und dann gab es eine Führungsrunde, wo sich diese Veeam-Leute vorgestellt haben, wo der Stefan sich vorgestellt hat. Und dann fing der Accounter an so, ja, und heute wollen wir uns dann mal, ich so, hallo, hier sind noch zwei. Und, ja. Ne, Stefan hat ja gesagt, dass sein Partner, wir, mit diesem Call sitzen.
Mhm. War ja auch gut sichtbar.
Wollte ich gerade sagen, war auch gut sichtbar. Sieht man in Teams an den Kacheln. Mhm. Ne?
Also ja, da sind wir, vielleicht ist das auch überempfindlich, aber dieser, also.
Nee, der Termin war ja für den Arsch. Sie, also ja, A, kannten alle, Move, keiner von den drei Veeam-Leuten kannte diesen Kunden. Mhm. Ja, sie haben dann ihre Veeam-Lösung vorgestellt und dann gefragt, ja, was macht ihr denn? Ja, und wir so, ja, wir haben hier in Azure eine Server-VM, wir haben in Azure einen Storage-Account und wir machen unsere Veeam-Backups dahin. Also, ne, wir haben ja quasi dann schon gebaut.
So wie sie das, ja, genau. So,
ne, dazu kommt Sozialwesen, das ist eine Azure Sponsorship Subscription. Außer die Veeam-Lizenzen kostet den Kunden das gar nichts, weil er hat Credits. So, dann hat der Veeam-Mensch auch gemerkt, so, okay, hier kann ich ja gar nichts verkaufen. Ja, richtig, genau. Und wenn du mit uns als Partner vorher mal gesprochen hättest, dann hätte ich dir das sagen können. Mhm. Naja, habe ich mich auf LinkedIn dann ein bisschen ausgekotzt, weil habe ich ja mittlerweile verstanden, dass das ganz gut dort funktioniert.
Mhm. Hast du ein paar Mal schon gemacht, ne?
Genau, habe ich ein paar Mal gemacht, funktioniert auch jedes Mal. Habe ich ein bisschen rumgerantet, was denn das für ein Dick-Move war und habe dann auch nicht unerwähnt gelassen, dass es gerade ein M365-Backup bei Microsoft in der Preview gibt und vielleicht ne, wäre das ja eine Alternative dazu. Holla die Waldfee, ich habe das am Donnerstag gepostet und am Samstagabend hatte ich dann auf einmal, auch am Sonntag, dann jede Menge Veeam-Leute bei mir auf dem Profil können wir uns bitte mal vernetzen, hallo Italisten, können wir das mal aufrollen, was ist denn da passiert? Beim Jörg scheinen sich ja dann auch irgendwie mehrmals angerufen zu haben, auf jeden Fall ist da auch mal was ins Rollen gekommen. So nicht, meine lieben Freunde, so nicht.
Also du hast auf das neue Microsoft-Produkt hingewiesen. Okay, das ist schon...
Ja. Nein, das macht man einfach nicht. Also, nee, das wäre ja easy gewesen. Also, ne, Veeam hätte uns ja als Partner ansprechen können. Wir sind ja Partner auf Record. Ja, hätte gesagt, pass mal auf, ne, wir planen dem Kunden mal, oder was macht der Kunde denn? Hat er dafür dieses, also, ne, hat er eine Backup-Lösung für M365? Hätten wir sagen können, ja, hat er. Mhm. Müssten Sie übrigens auch selber gesehen haben, weil Sie haben die Lizenzen verkauft.
Eigentlich haben Sie Lizenzen verkauft. Ist ja klar, wenn eine Sache, das haben wir ja schon häufiger beobachtet, bei Lizenzverlängerungen spricht Veeam halt die Kunden schon mal direkt an. Ja. Das ist ja noch eine Sache, aber dann neue Produkte zu verkaufen direkt, das ist schon...
Naja, nicht direkt, also Veeam sagt ja auch, ja gut, der Kunde müsste das dann über den Partner beziehen, aber das war jetzt echt vertane Lebenszeit.
Ja klar, weil es ist...
Und auch nur, weil du dann halt
irgendeinen
fickerigen Neukunden-VB hast, der offenbar irgendwie Abschlüsse erzielen muss.
Ja, na, im Wesentlichen hatte der Kunde ja exakt das schon, ohne eine lustige GUI, genau, von der er sagte, brauche ich nicht.
Ja. Nee, das war nicht schön.
Schade.
Also, nee, ist doch nicht gut. Ich mein,
hast du schon geantwortet
irgendwie? Ja, ich bin da mit ein paar Veeam-Leuten im Kontakt und habe denen das auch dargelegt und sie sagen dann auch selber, nee, so sollte das eigentlich nicht laufen. Mhm. Jetzt muss man das mal aufräumen. Aber das ist halt immer so ein Arschloch-Move, wenn Softwareanbieter gerade in so Subscription-Modellen dann auch meinen, sie könnten am Partner vorbei irgendwie dann da beim Kunden Sachen platzieren. Ich meine, wir stimmen ja auch mit dem Kunden eine Strategie ab, wir überlegen uns was mit denen, die reden mit uns, wir reden mit denen, ne, die kriegen Input und man überlegt sich ja gemeinsam, wohin oder was sind die Anforderungen, was können wir da tun, ne, wohin müssen wir die Umgebung weiterentwickeln und dann kommt da so von ne, so rechts überholt so ein fickeriger Neukunden vorbei und sagt, hey, hast du schon hier unsere Veeam Data Cloud M365 Backup, ist doch super Sache, kann ich dir das mal zeigen? Mhm. Und da hätte man echt Lebenszeit sparen können von immerhin 6 Leuten.
Mhm. Ja, ja, ja.
Im Vorfeld, wenn man gesagt hätte, nee, da hat der Kunde schon was. Und das kostet ihn auch nichts.
Ja, ist richtig. Ich überlege halt, ob das bei Partnern, die halt schwerpunktmäßig nur Veeam bei einem Kunden machen, anders wäre. Dass man sagt, okay, ja, wenn die über den Partner beziehen müssen, dann ist ja egal, wer mit dem Kunden redet.
Aber würdest du wollen, dass, ich meine, angenommen, wir hätten jetzt, oder weder der Kunde noch wir, ich meine, das haben wir ja auch gesehen, ne? Es gibt ja durchaus auch Unternehmen, die sagen, wieso brauche ich denn ein M365-Backup? Ich habe doch bei Microsoft alles in der Cloud, ja, die kümmern sich darum.
Ja,
nee,
klar.
Tun sie nicht. Mhm. Ja, also Shared Responsibility, Backup ist deine Aufgabe, lieber Kunde. Natürlich kann das auch so laufen, dass wenn man das als Partner nicht aufbringt, der Kunde selber nicht drauf gestoßen wird, dass Veeam dann sagen kann, guck mal hier, ich gehe davon aus, dass du dieses Problem hast, vor dieser Herausforderung stehst und ich habe ja ein Produkt für dich. Das kann dann vielleicht auch so sein, dass der Kunde dann oder der Partner dann sagt, geil, muss ich beim Kunden noch nicht mal ansprechen, das Thema. Kriege ich jetzt trotzdem verkauft.
Ja.
Aber in Gottes Namen, dann lasst uns doch vorher drüber reden.
Ja, richtig, richtig, richtig. Einfach vorher dieses kurze Gespräch mit dem Partner mal suchen und dann wäre doch okay.
Ne,
weil sonst hast du halt so Partner wie uns, die
genau,
halt ihren Kunden
gerätst du dann im Zweifelsfall auch schon mal an
beraten.
So einen kleinen Verrückten, ja, der dir die Scheißbude einfach anzündet.
Ja, ich glaube nicht, dass du in der Lage bist, Veeam anzuzünden. Aber gut.
Fordere mich nicht heraus. Nein, alles gut.
Nein, mögen Veeam.
Nein, also auch die erste Reaktion, die ja dann jetzt darauf kommt, sind ja auch eher so, dass das eben so nicht laufen sollte.
Ja,
und
ja,
da genau. Redet man jetzt drüber und dann ist das auch alles wieder, dann ist das auch alles wieder schick. Mhm. Ich muss ja schon sagen, also ne, die Produkte von denen sind ja schon in Ordnung. Das kann man ja schon.
Auf jeden Fall.
Die kann man schon durchaus benutzen.
Ja, den kehren wir jetzt auch nicht den Rücken deswegen.
Tu mir nicht. Also gerade, klar, alles, was so Backup im Datacenter angeht, sowieso nicht, weil ne, funktioniert halt. Ich weiß halt nicht, wie die Welt aussieht, wenn Microsoft dieses M365-Backup jetzt aus dem Preview mal rausholt. Weil wenn das so ist, wie ich das jetzt gesehen habe, dann wird ja dann quasi nur Azure Storage bezahlt.
Das so? Also brauchst du nicht nochmal eine extra Lizenz irgendwie für...
Sieht irgendwie nicht danach aus. Also ist halt Preview momentan auch noch.
Ja, muss man halt mal gucken. Es kommt, glaube ich, am Ende darauf an, was der Spaß kostet. Ja. Also wenn es so ist wie die Cloud-PKI, wo du 3 Euro pro User pro Monat bezahlst, dann ist das wieder uninteressant. Sorry, Microsoft.
Ja, vielleicht haben sie sich bei der Cloud-PKI auch gedacht, boah, das ist so scheiße, komm, lass das mal unbezahlbar machen, dann kauft das keiner. Dann können wir es einfach wieder einschläfern.
Ja, genau.
Nee, weiß ich nicht. Muss man da mal gucken, aber ich glaube halt, dass dieses Thema Cloud-Backup durchaus hart umkämpft ist, weil ich glaube, das ist halt auch ein Segment, wo Kunden auch nicht bereit sind, Unsummen zu bezahlen. Mhm. Also ne, der Forschi, der macht ja zum Beispiel gar kein M365-Backup mit Veeam, sondern der benutzt ja Hornet Security als Security-Lösung vor Exchange Online. Ja? Und der hat wieder diesen rechts unten Plan geklickt. Und da ist ein M365-Backup drin. Ich hab das letzte Woche gesehen. Das ist schon geil.
Okay.
Also das ist wirklich anmachen läuft. Ne? Das ist schon ziemlich, ziemlich fancy. Und da brauchst du dann halt keinen Veeam für M365. Ne? Das ist halt, glaube ich, ein unglaublich preissensitives Thema.
Ja.
Und es ist ja so, ne, du hast ja dann Kunden, die bezahlen dann ja Geld für irgendwelche F, E, M, Pläne. Und wenn du denen dann auch noch sagst, ja, jetzt musst du auch noch ne, Münzen für Backup einwerfen. Ich glaube, wenn Microsoft das sehr niedrigschwellig adressiert, dann wird das eng für Veeam.
Für das eine Produkt von Veeam, ja. Für, Veeam für Backup für Office 365.
Ja,
das könnte gut sein.
Harren wir mal der Dinge. Hast du auch einen Aufreger der Woche?
Ach, nichts, was ich jetzt...
Nichts, was man hier ausbreiten könnte.
Genau.
Ja, in diesem Sinne würde ich doch fast sagen, dann beenden wir die ganze Chose hier mal. Vergesst doch nicht, uns auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört, uns zu bewerten. Also wir haben bei iTunes, haben wir, glaube ich, irgendwie 25 Bewertungen. Da können sicherlich noch welche dazukommen. Spotify haben wir auch irgendwie, ich glaube, ein paar Quietsch-Bewertungen. Aber auch das könnten noch mehr werden, weil das hilft uns ja, die frohe Kunde dieses Podcasts weiter zu verbreiten. Wenn ihr Sticker haben wollt, dann schickt doch mal einen an euch adressierten Rückumschlag an uns. Die Adresse gibt es in den Shownotes, dann packen wir da mal Sticker und so weiter rein. Schickt uns mal Fragen so im Domian-Style. Wir haben da ja noch was auf der Pfanne. Brauchen wir mal ein paar Fragen, was ihr immer gerne so erklärt haben wollt oder interessante Themen, über die sich eine größere Runde IT-Experten mal austauschen soll.
Ja, oder Anekdoten. Einfach,
oder Anekdoten, genau.
Ne? So, was fällt euch so ein an Trauergeschichten aus der IT?
Genau, und wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann guckt mal PayPal, Steady. Die Links findet ihr in den Shownotes. Damit werden wir diese Aufnahme jetzt beenden. Wünschen euch eine schöne Woche.
Auch zwei schöne Wochen, weil nächste Woche hören wir uns nicht.
Genau, wir haben uns viel Mühe gegeben, uns nicht ständig ins Wort zu fallen. Ich hoffe, man hört es.
Ich weiß nicht, wir waren nicht sehr erfolgreich, aber.
Egal, wir geloben Besserung bei der Tonqualität. In diesem Sinne würde ich sagen, habt Spaß am Gerät, bleibt gesund, bleibt uns treu, bewertet uns, schickt uns Rückumschläge und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
Macht's gut.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.